Ich lese das zweite Kapitel aus dem Buch Ruth. Von der Seite ihres Mannes her war Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi: Ich möchte hinaus auf die Felder gehen. Dort will ich hinter denen gehen, die es mir erlauben, das liegengebliebene Getreide aufsammeln. Naomi antwortete: Geh nur, meine Tochter. Ruth ging hinaus und fing an, das Getreide zu sammeln, das die Erntearbeiter liegen ließen. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech. Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter. Der Herr sei mit euch, sagte er. Der Herr segne dich, antworteten die Arbeiter. Boas fragte den jungen Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte: Zu wem gehört das Mädchen dort hinten? Der Mann antwortete: Das ist die junge Frau aus Moab, die mit Naomi zurückgekommen ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern zwischen den Garben das liegengebliebene Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. So ist sie zu uns gekommen. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten, und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Ruth warf sich ihm zu Füßen. Warum bist du so freundlich zu mir? Fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas, und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Ich hoffe, ich finde auch weiterhin dein Wohlwollen, mein Herr, antwortete sie. Du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet, obwohl ich noch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Als es Essenszeit war, rief Boas zu ihr: Komm herüber und iss etwas von unserem Brot mit. Du kannst es auch gerne den Essig eintauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern, und Boas gab ihr geröstete Körner, und sie aß davon, bis sie satt wurde, und hatte sogar noch einen Teil davon übrig. Als Ruth wieder an die Arbeit ging, befahl Boas seinen jungen Männern: Lasst sie auch zwischen den Garben Getreide sammeln und hindert sie nicht daran. Ja, zieht sogar hin und wieder ein paar Ähren aus den Garben und lasst sie absichtlich herunterfallen, damit sie sie auflesen kann. Und schüchtert sie nicht ein. So sammelte Ruth den ganzen Tag Gerste, und als sie das Getreide am Abend drosch, kam ungefähr ein Eva heraus. Sie hob es auf und trug es in die Stadt und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Außerdem gab sie Naomi die Reste, die sie vom Mittagessen übrig hatte. »Wo hast du heute nur das viele Korn gesammelt?« rief Naomi. »Wo hast du gearbeitet? Der Herr segne den, der sich so großzügig um dich gekümmert hat.« Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte. Und sie sagte: »Der Mann, auf dessen Feld du heute warst, heißt Boas. Auf dem ich heute war, heißt Boas. Der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihm«, sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter. »Dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Loskäufer unserer Familie.« Die Moabiterin Ruth sagte: »Boas hat mich außerdem aufgefordert, wiederzukommen, um bei seinen Erntearbeitern zu bleiben, bis die ganze Ernte eingebracht ist.« »Das ist gut«, rief Naomi aus, »bleib die ganze Zeit Ernte über bei seinen Mägden. Dort bist du sicher, während man dich auf den anderen Feldern womöglich belästigen würde.« Also hielt sich Ruth an die Frauen, die für Boas arbeiteten, und sammelte auf seinen Feldern Getreide, bis die Gerstenernte und die Weizenernte zu Ende waren. Während dieser Zeit wohnte sie weiterhin bei ihrer Schwiegermutter.
Vielen Dank, Alex. Eine lange Geschichte, ein ziemlich langes Kapitel, aber es ist ja so eine Geschichte, die kann man gut hören. Und bevor wir zur Predigt kommen, bete ich noch einmal. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du all das bist, was wir eben gesungen haben in den Liedern. Und ich danke dir dafür, lieber Vater, dass wir dieses Buch haben, dieses Buch Ruth, aber auch die ganze Bibel, um immer mehr zu verstehen, wer du bist und wie du mit Menschen umgehst. Und ich würde mich so freuen, wenn wir das heute auch erleben können, wie du uns ansprichst. Amen. Das Zweite, nach Ruth, ein Leben an Gottes Hand, da saß ich jetzt an meinem Schreibtisch am Montag und dachte so darüber nach, wie ist das eigentlich, an Gottes Hand zu gehen? Ist ja eigentlich eine komische Vorstellung, weil, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, so Unsichtbaren an die Hand nehmen, ist ja irgendwie irreal. Also es fällt ja schwer, sich das vorzustellen, aber ansonsten ist das natürlich eine ganz schöne Sache, jemanden an die Hand zu nehmen. Wenn man das so sieht bei Verliebten, dann ist das natürlich was, das tut gut, das sieht man und die fühlen sich wahrscheinlich toll, wenn sie sich gegenseitig an die Hand nehmen. Oder was mir besonders gut gefällt, wo ich immer ganz, wo mir echt das Herz aufgeht, wenn ich so ältere, wirklich alte Menschen sehe und dann plötzlich nehmen sie sich an die Hand. Das ist wunderschön, finde ich. Es gibt kaum ein schöneres Bild und das geht sofort in mein Herz, was ganz Tolles, wenn sich diese beiden Menschen an die Hand nehmen. Unser Jüngster ist im Waldkindergarten und dann machen wir am Anfang auch immer einen Eltern-Kind-Kreis mit an die Hand nehmen. Das ist schon anders. Also da ist das nicht so vertraut. Die kenne ich ja kaum, die Leute da, aber da passiert mir das auch. Oder hier im Abendmahl, da stehen wir hier im Kreis und nehmen uns auch an die Hand. Aber wo passiert das denn sonst eigentlich noch? Neulich ist mir ein Mann begegnet, der wollte mir auch nicht mal die Hand geben, weil er sagt, nee, ich gebe keinem die Hand, da steckt man sich nur an. Das wollte der gar nicht machen. Aber wo geschieht das sonst noch? Aus meiner persönlichen Erfahrung am meisten bei meinen Kindern. Da geht man so mit seinen Kindern da so irgendwo lang und dann plötzlich kommt da so eine kleine Hand und greift meine Hand. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl für mich als Vater. Ich gebe dem meinem Kind wahrscheinlich auch so ein bisschen Geborgenheit, ein bisschen Zusammengehörigkeit. Und für meine Kinder, na gut, bei den Kleineren würde ich sagen, also da ist das auch ein gutes Gefühl, wo sie sagen, da kann ich mich auch dran festhalten. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo wir sind, aber ich gehe da mit. Und das ist ein gutes Gefühl, dass da jemand ist, der meistens weiß, wo es hingeht. Nicht immer. Aber diese Vertrautheit, Sicherheit, Zusammengehörigkeit, Sympathie und Liebe, die schwingt da schon mit bei diesen Hand in Hand gehen. Und wenn ich mit Gott an der Hand gehe, dann binde ich mich an ihn. Dann halte ich den fest und er hält mich vielleicht auch fest. Und ich habe diese Hand Gottes ergriffen und dann mache ich auch alles mit. Wenn Gott sich duckt, dann ducke ich mich auch. Wenn Gott über Mauern springt, dann springe ich mit. Und dann bin ich voll dabei. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, das zeigt uns vielleicht dieses Buch Ruth. Weil wir da sehen können, wie es ist, wenn ein Mensch an der Hand Gottes lebt. Wir haben das zweite Kapitel gehört. Für alle, die letztes Mal nicht dabei waren und sich das noch nicht im Internet angehört haben, ein ganz kurzer Rückblick mit Folien. Nein, das ist die falsche. Das war von Buch Esther. Nächste Folie. Nächste Folie. Na, noch ein weiter. Ja. Nee, eigentlich müsste da noch irgendwo eine zwischen sein mit Elimelech und Naomi. Ist die dazwischen irgendwo? Ganz viele Gesichter drauf? Nee. Nee, noch weiter vorne. Noch zurück. Zurück nach oben. Einfach nach oben. Ist das die allererste? Jetzt habe ich so schöne Fotos rausgesucht von den jungen Männern. Na gut. Schade. Also Elimelech und Naomi gehen nach Moab, steht da drauf auf dieser Folie. Und da sieht man auch das erste Mal diese beiden jungen Männer mit den wunderbaren Namen, von denen ich gesprochen habe. Kalchon und Malchon, die sind also mitgegangen in dieses Land, in dieses Feindesgebiet nach Moab. Da gab es nicht nur ein fremdes Volk, sondern auch einen fremden Gott, einen grausamen Gott, der die Menschen tyrannisiert hat oder vielleicht auch nur die Menschen, die diese Religion betrieben haben. Er hat damit aber nicht nur fremdes Land betreten, sondern er hat auch den Segensraum Gottes, dieses Land Jerusalem, nicht Jerusalem, Israel, verlassen. Den Segensraum Gottes verlassen. Und dann sehen wir ein Prinzip, das für uns bis heute gilt. Wir können einfach nicht erwarten, dass Gott uns segnet, wenn wir uns von ihm abwenden. Naomi muss mitgehen. Jetzt wäre die Naomi-Folie super. Mit ihren zwei Söhnen. Sie kann sich das nicht so aussuchen, wahrscheinlich in ihrer Position damals. Und erst stirbt ihr Mann und dann sterben die Söhne. Jetzt ist das mit den schwarzen, ich weiß nicht, Banderole da. Da sind die beiden Söhne. Da sieht man sie mal, Elimelech links und dann Kalchon und Malchon. Habe ich gefunden, die Fotos im Internet. So. Und dann diese Trauergeschichte. Der Mann stirbt und 10 Jahre später sterben beide Söhne. Bei den Namen keine Wunder, aber für die Familie natürlich grausam. Es zurückbleiben die Witwe, Naomi und die Mutter, die ihre beiden Söhne verloren hat, und Ruth und Orpa, das sind die Frauen von den beiden Männern rechts. Und Naomi erlebt, dass Gott dieses Prinzip, dass er diesen Segensraum Israel segnet, dass er das selbst durchbricht, indem er sie außerhalb Israels auch segnet. Er lässt ihr die Nachricht zukommen, es gibt wieder Essen, sie sind wegen der Hungersnot geflüchtet in Israel und kehren, du kannst dorthin zurückkehren, und das ist der erste Schritt Naomis zurück zu Gott. Und dann kommt die Hauptperson Ruth hier auf dem Bildschirm, die hübsche Ruth, und sie hat ein Hammer Bekenntnis abgelegt für ihre Schwiegermutter, die sie nach Hause schicken will, aber auch für Gott, zu Gott. Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will auch ich hingehen, und wo du lebst, da möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Und damit bindet sie sich nicht nur an die Schwiegermutter, sondern sie bindet sich an Gott. Sie greift die Hand Gottes, so wie ich das vorhin versucht habe darzustellen, und geht fortan an der Hand Gottes. Dann geht die Geschichte weiter und sie kommt zurück nach Bethlehem in ihre Heimat, und die Aufregung ist groß. Hups, da ist ja die Naomi wieder da. Und dann sagt sie aber, nennt mich nicht mehr Naomi, die Liebliche, sondern nennt mich Mara. Das bedeutet die Bittere, weil ich so viel Bitteres erlebt habe. Ich habe meine Kinder verloren, ich habe meinen Mann verloren, ich habe eigentlich auch meine Heimat verloren, und jetzt bin ich hier fast eine Fremde, die nach Hause kommt. Soweit Kapitel 1, Rückblick, hat noch nicht mal 2 Minuten gedauert. Was kommt jetzt? Kapitel 2 natürlich und die Rückkehr nach Bethlehem. Aber bevor ich darauf eingehen möchte, wie lesen wir eigentlich die Bibel? Wie lesen wir das Alte Testament, dieses uralte Buch? Wie gehen wir da überhaupt dran? Ist das Gottes Wort? Diese Frage, die bringt uns eigentlich schon auf den Kern meiner Haltung der Bibel gegenüber. Gebe ich ihr das Vorzeichen, dass Gott tatsächlich dieses Wort gebraucht hat, dieses Buch gebraucht, in Auftrag gegeben hat, damit er es bis heute benutzen kann, um uns zu uns zu reden, trotz dieses riesigen kulturellen Grabens, so nennt man das, dieser Unterschiedlichkeit zwischen heute und damals, trotz der anderen Sprache und der anderen Sprachprobleme, trotz mancher Stellen, die wir überhaupt nicht verstehen können, oder gerade weil wir immer wieder erleben können, wie das Wort Gottes, die Bibel, mich ganz persönlich trifft, wo ich merke, hups, da könnte jetzt mein Name drin stehen. So sehr passt das in meine Situation. So sehr merke ich, wie ich bewegt bin durch das, was da steht. Die Bibel ist kein mystisches Buch. Es ist kein Märchenbuch. Es ist ein Buch, das Gott gebraucht, auffallend oft gebraucht, um Menschenherzen zu bewegen. Und darum können wir das auch jetzt erwarten. Der Vers 1, der ist wie so eine Einleitung über dieses ganze Kapitel. Hat eigentlich nicht so richtig was mit der Story zu tun, das kommt erst hinterher raus. Von der Seite ihres Mannes her war Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Naomi war zurückgekehrt mit der Aussage, ich bin reich rausgegangen aus diesem Land, aus dieser Stadt und ich bin völlig leer und alleine zurückgekommen. Und wenn wir das lesen, merken wir, naja, so ganz stimmt das nicht, liebe Naomi. Du hast hier reiche, wohlhabende Verwandte. Und nicht nur das, du hast ja auch noch deine Schwiegertochter Ruth. Aber vielleicht hat sie die Ruth auch mehr als eine Belastung gesehen. Die muss ich irgendwie durchbringen. Vielleicht war Ruth in ihren Gedanken eher so etwas wie so ein Hemmschuh. Und wie sehr sie sich irren sollte, das sehen wir dann noch. Wenn wir dann weiterlesen, den nächsten Vers, dann fallen uns gleich ein paar Dinge auf. Ich möchte, dort will ich. Ruth ging hinaus. Ruth ist unheimlich aktiv. Und der erste Punkt, der heißt für mich auch deshalb Ruth oder Gott segnet seine Leute. Ruth will hier für ihr Essen arbeiten. Sie hätte sich auch hinsetzen können und sagen können, Naomi, jetzt mach mal, du bist verantwortlich für mich. Ich habe mich an dich gebunden und jetzt mach mal. Aber das ist nicht der Charakter von Ruth, sondern sie ist diejenige, die die Aktivität sucht. Vielleicht muss man an dieser Stelle mal so einen kleinen Exkurs zu diesem Ehren auflegen, einfügen. Was ist das überhaupt, dieses Ehren auflesen? Ich habe das vor 14 Tagen schon einmal gesagt. Das ist so etwas wie die Sozialversicherung im Gesetz der Juden war. Es bestand der Auftrag oder es gab den Auftrag an die Bauern, ihr dürft eure Felder nur einmal ernten. Einmal. Und alles, was ihr dann nicht mitnehmt, das sollt ihr liegen lassen für die Ärmsten der Armen. Und das war so eingerichtet, damit die Witwen, Waisen, die Menschen, die nichts hatten, etwas bekamen, dass die versorgt waren. Dafür war das gedacht, damit sie nicht betteln mussten. Dieses Angebot ist natürlich super, aber dorthin zu gehen, Ruth, wir haben es gehört, ich bin noch nicht mal eine von deinen Mägden. Das war natürlich auch so ein Offenbarungseid, dorthin zu gehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier bei den Ehrensuchern. Das hatte wenig mit Ehre zu tun, sondern eigentlich mit ganz viel Demut, ganz viel sich erniedrigen. Ich habe überlegt, womit kann man das heute vergleichen? Diesen Brauch gibt es bei uns nicht mehr so. Man kennt ja kaum noch Bauern. Womit ist das vergleichbar? Mir fielen diese Menschen ein, vielleicht kennt ihr es, ich bin ja öfter mal auf Bahnhöfen, wenn ich unterwegs bin, und dann sieht man Menschen, die gucken in die Mülleimer hinein und sammeln da die Pfandflaschen raus, vielleicht um ihre, oft sind das ja auch alte Menschen, vielleicht um ihre Rente aufzubessern, die nicht reicht. Vielleicht, ich denke mir dann manchmal, wenn ich das so sehe, vielleicht haben die 40 Jahre gearbeitet und jetzt am Ende reicht das nicht. Vielleicht sind das Großväter, die ihre Enkel irgendwie denen mal was Gutes tun wollen, aber es reicht nicht. Ein trauriges Bild, das zu sehen. Toll, dass sie sich aufmachen. Toll, dass sie Initiative ergreifen. Aber auch ein ganz trauriges Bild, das mit anzusehen. Dort erkannt zu werden, ist für sie wahrscheinlich ganz fürchterlich. In dieser Situation. Oder Menschen, die zu einer Ausgabe einer Tafel gehen, so eine wie Kieler Tafel, das gibt es ja in fast allen Städten, die dorthin gehen, weil sie nicht genug Geld haben, um sich Essen zu kaufen. Die darauf angewiesen sind, dass andere sie beschenken, versorgen. Eine super Einrichtung, eine tolle Arbeit. Aber für die Menschen, die dorthin gehen, eine Überwindung. Eine Offenbarung. Für die Armen hatte das jüdische Gesetz gesorgt. Aber was war mit den Reichen? Die Reichen wurden in die Pflicht genommen. Und ich denke, das sind fast alle unter uns. Das galt damals schon als reich. Da hat Gott gesagt, dein Land, das ist eigentlich mein Land. deine Arbeitsstelle ist eigentlich mein und dein Gehalt, das ist eigentlich meins, sagt Gott. Wenn du erntest, dann behalt das meiste, aber vergiss die Armen nicht. Vergiss die Not nicht. Das passt doch 1:1 auf heute, oder? Das ist doch völlig aktuell. Da gibt es doch nichts, was man da wegstreichen könnte. Man muss nur dieses Prinzip, dass Gott Menschen beschenkt, damit sie auch andere mitversorgen können, erkennen. Ein Segensprinzip Gottes. Ruth und Omi, Ruth vor allem, geht dahin, weil sie einfach Not hat. Die hatten nichts mehr. Sie kommt völlig arm und mittellos dort an. Und deswegen geht Ruth dorthin. Aber auch dahin geht sie mit an Gottes Hand. Sie hätte ja auch sagen können, na toller Gott, jetzt komme ich hier in das tolle, gesegnete Israel und nix. Sie war keine Deutsche. Eindeutig. Die hätte jetzt gejammert und geklagt. Ruth geht los und geht. Vielleicht habt ihr das Beispiel schon mal gehört. Wenn ich zum Kindergarten fahre, so im Wald, so 50 Meter, nehme ich manchmal einen Jüngsten auf den Schoß und dann darf er lenken. Geht nur, wenn das Auto fährt. Sonst kann das Lenkrad nicht mal bewegen. Aber wenn es fährt, dann kann mein kleiner Sohn das Auto, 1,5 Tonnen oder was wiegt das, bewegen, lenken, die Richtung steuern. Man kann ein Leben nur steuern, wenn es sich bewegt, wenn man losmarschiert, wenn man Schritte tut. Sie befindet sich im Segensraum Gottes, aber, und jetzt muss ich vielleicht mit so einem Irrtum aufräumen, der Segensraum Gottes, auch heute, wie zum Beispiel diese Gemeinde einer ist, die Segensräume Gottes sind keine Wellness-Tempel. Das stimmt leider nicht. Wäre schön, so eine Massage direkt aus Gottes Hand. Hier gilt der Slogan nicht. Hier kannst du tun und lassen, was du willst. Hier kannst du denken und glauben, was du willst. Egal. Gott massiert dir die Füße. Super. Stimmt nicht. Vielleicht wäscht er sie. Das hat er ja schon mal gemacht. Aber von der Einstellung her bist du hier dann nicht richtig. Weil Gott eindeutig an mehreren Stellen sagt, nehmt mich ernst. Ich bin hier kein Hans Wurst. Nehmt mich ernst, so wie ich euch ernst nehme. Ich halte mich an Gott, nehme ihn ernst, denn er ist nicht beliebig und er ist schon mal gar nicht von meiner Gottesvorstellung abhängig. Er ist schon mal gar nicht nur so, wie ich mir das vorstellen kann. Gott übertrifft das doch bei weitem, meine Dimensionen, und ich gebrauche meinen Verstand und mein Potenzial und dann erwarte ich alles von Gott. Und das tut Ruth. Sie hat überlegt, was kann ich denn tun? Welche Möglichkeiten habe ich denn als Frau in der damaligen Gesellschaft? Und dann blieb das übrig. Da hat sie drüber nachgedacht. Und dann ist sie losmarschiert und hat das gemacht. Und Gott lenkt dann diese Wege. Vers 3, wir sehen es hier auch. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten des Elimelech. Und es fügte sich so, das hört sich ja schon mal sehr spannend an, im Hebräischen steht da wörtlich, ihr Zufall fand zufällig das Feld Boas. Doppelt. Das meint, und das wäre damals allen klar gewesen, wir würden vielleicht so übersetzen, es fügte sich so oder zufälligerweise. So in Anführungsstrichen, zufällig. Das ist so doppelt und so extra beschrieben. Es ist alles andere als ein Zufall. Das ist gelenkt von Gott. Sie ist losmarschiert und Gott hat das gelenkt auf dieses Feld. Da waren ja noch mehr. Sie hätte ja überall hingehen können. Sie kam also zufällig auf das Feld von Boas und dass dieser Zufall dann weitergeht, wir haben es vorhin in der Lesung schon gehört, das sieht man daran, rein zufällig kommt Boas an dem Tag auf sein Feld, um da mal nach dem Rechten zu schauen. Das hat er wahrscheinlich nicht jeden Tag gemacht. Und Boas, das ist ja... Ich habe meine Frau interviewt zu diesem Thema und sie sagte, in ihrer Kindergottesdienstvorstellung, da war Boas, also viel mehr geht nicht als Boas. So, habe ich nie so gedacht, aber Boas ist der Mann, auf den Ruth gewartet hat. Es gibt, und er gibt ihr viel mehr, als sie erwartet hatte. Sie wollte ja nur so ein paar Ehren sammeln und er macht ihr die Hände voll und er gibt ihr mehr als das Nötigste, viel mehr. Sie durfte sogar nachher aus der Eisbox von den Mitarbeitern da trinken, sich da die Cola raus und dann, heute wäre das dann so. Aber nicht nur das, er schenkt ihr auch noch Schutz. Das überliest man vielleicht ein bisschen, aber damals, vielleicht erinnern wir uns beim letzten Mal, die Zeit der Richter, das war eine Zeit, in der jeder gemacht hat, was er wollte. Da waren alle anderen Meinungen, auch die Meinung Gottes, meistens egal. Und er sagt ihr, ich passe auf dich auf. Ich gebe dir meinen Schutz hier. Bleib auf meinem Feld. Ich sag meinen Arbeitern Bescheid, auch die werden dich nicht belästigen. Ich biete dir meinen Schutz hier an. Zu der Zeit gab es dieses Gesetz, dass man das Feld nur einmal ernten soll. Aber da haben sich nicht alle dran gehalten. Ganz anders als heute gab es damals habgierige Menschen, die immer mehr haben wollten. Das war, man kann es kaum nachvollziehen, die haben das mehrfach geerntet, um so viel Gewinn wie möglich zu haben. Die wollten alles rausholen, die Zitrone nochmal auspressen und die Mitarbeiter schlecht bezahlen. Das gab es früher. Und auch daran sehen wir, das Ganze hätte anders ausgehen können für Ruth. Aber sie war ja zufällig bei Boas gelandet. Ja, vielleicht denkt jetzt der eine oder der andere, zufällig, das ist immer so eine Sache bei Gott. Ne? Was ist jetzt mit den Zufällen? Ja, das stimmt, das hätte alles so passieren können. Es hätte alles einfach so passieren können, wirklich zufällig. Es ist auch bis heute völlig zu erwarten, dass eine arme, mittellose Ausländerung von so einem Versorgungsprogramm eines einzelnen Menschen überschüttet wird. Es ist genauso wahrscheinlich, dass es heute nicht passiert, wie es damals nicht passiert. Das war kein Zufall, sondern das war Gottes Lenken. Sie bekommt so einen persönlichen Schutzpatron und erlebt, wie Gott sie beschenkt. Ich habe überlegt, wie läuft das denn heute ab? Wie erlebe ich denn diese Zufälle? Also Gott lässt mir etwas zufallen. Dieses Wort Zufall ist ja ein tolles Wort, habe ich gemerkt. Also Gott lässt mir etwas für mich zufallen. Mir geht das leider so, dass ich das meistens gar nicht erkenne. Meistens erkenne ich nur, wenn mir nichts zufällt. Ich erkenne, wenn ich irgendwo Not habe. Ah Gott, was ist los? Den Segenshahn zugemacht. Wie kann ich sensibel werden dafür, dass Gott mich beschenkt mit Dingen, die er mir in meinem Leben zufallen lässt? Manchmal erkennt man es erst im Nachhinein, das ist so. Aber wir haben ja dieses Dankebuch, da müsst ihr mal reingucken und lesen, was Gott alles so zufällig im Leben der Menschen und auch unserer Gemeinde tut. Und was sind die Grundbedingungen? Ich binde mich an ihn. Ich binde mich und ich muss vielleicht diesen Bund erneuern, wenn ich ihn schon 100 Mal geschlossen habe und sagen, Gott, ich binde mich an dich, ich will zu dir gehören, ich will mich dir zuwenden und ich will losgehen. Ich will auch Schritte tun, nicht nur in meinem Sessel sitzen und warten, wie du mich überschüttest, sondern ich will dieses Auto in Gang bringen, um zu sehen, wohin du mich lenkst. In Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater, der alle Himmelslichter geschaffen hat. Die ganzen guten Sachen, die wir erleben, die kommen von Gott. Das ist Segen. Das ist Segen, was Gott mir zufallen lässt. Das ist der Segen Gottes. Und was mich unheimlich beeindruckt hat bei diesem Lesen dieses ganzen Buches, lest es ganz durch. Das lohnt sich. Zweimal am Tag konnte man das machen. Ruth 1 bis 4. Der Charakter von Ruth, die kann es nicht fassen. Was machst du, Boas? Ich bin eine Ausländerin. Und du verschüttest mich hier gerade. Aber das macht sie nicht. Sondern sie macht das nicht wie selbstverständlich, sondern sie ist da ganz demütig und wirft sich auf den Boden. Der zweite und letzte Punkt für heute heißt Boas oder Gott segnet durch seine Leute. Da ist er, der hübsche Boas. Von Boas haben wir in der Einleitung in dem ersten Vers schon gehört, er war ein Verwandter von Elimelech, aber nicht nur das, er war ein Wohlhabender und ein angesehener Mann. Und hier erfahren wir noch etwas in diesem Text, den Alex vorhin vorgelesen hat. Er war auch noch ein frommer Mann. Er kommt ja vorbei zu seinen Arbeitern und sagt, der Herr sei mit euch. Und sie antworten, habt ihr nicht zugehört oder was? Der Herr segne dich. Der Herr sei mit euch. Also jetzt mal ganz unter uns gesprochen, wenn ich mal wieder als Letzter in den Ältestenkreis komme, bin ich noch niemals so begrüßt worden. Noch nie. Könnte man ja erwarten, nein. Aber das war damals wie heute nicht üblich. Das hat man nicht automatisch so gemacht, sondern es zeigt, dass der Boas, das war ein frommer Mann. Dem war das nicht egal, was Gott denkt. Das war keiner nach dem Motto, jeder machte, was er wollte, wie das damals sehr verbreitet war. Und er erblickt dann Ruth unter den Ehrensammlerinnen. Da habe ich so gedacht, na, die war eine Hübsche, bestimmt. Die hat er gleich, hat seine Leute vielleicht kannte er auch einfach alle, vielleicht hatte er nur so drei Arbeiter. Man weiß es nicht, aber meine Fantasie ist mit mir durchgegangen und ich habe gedacht, ach, der hat sie gesehen und dann schlug sein Herz schneller und dann hat er sich gleich erkundigt, wer ist denn das? Und dann wurde ihm die Geschichte erzählt und ihr Ruf eilt ihr voraus. Und dann sagt er es ja, ich habe gehört, was du alles gemacht hast. Du hast dein Land verlassen, du hast deine Familie verlassen, um Naomi zu unterstützen. Jetzt stell dir vor, das ist auch noch eine Verwandte von mir. Fleißig bist du, beeindruckend. Das ist wie ein gutes Zeugnis. Manchmal muss ich das auch schreiben für so ehrenamtliche Mitarbeiter. Hier ist ein Zeugnis. Ich hatte überlegt, ob ich ein Zeugnis aus meiner Schulzeit mitbringen wollte, um ein gutes Zeugnis vorzuführen, aber daran ist es ja gescheitert. Aber ein gutes Zeugnis ist natürlich was Tolles. Viel wert. Und ihr Zeugnis, das muss nicht aufgeschrieben werden, sondern das ist ihr Leben. So wie sie lebt, das beeindruckt die Leute. Eine tolle Frau, glaube ich. Und dann segnet er sie und sagt, der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich dafür reich belohnen. Toll. Und als er das gesagt hat, da hat Gott gedacht, gefällt mir. Das gefällt mir. Das finde ich super. Das ist klasse. Wir segnen andere, gefällt mir. Finde ich super. Gutes Aussprechen über andere, gefällt mir. Wir segnen die Gemeinde, gefällt mir, sagt Gott. Wir segnen unsere Partner, gefällt mir. Unsere Familie gefällt mir. Unsere Arbeitskollegen gefällt mir. Unsere Nachbarn, auch das gefällt mir, wenn wir sie segnen. Unsere Kommilitonen, unsere Klassenkameraden, wir segnen sogar unsere Stadt und das gefällt mir, sagt Gott. So als Pastor segnet man sogar natürlich seine Feinde auch noch. Das ist jetzt die Champions League, ne? Das ist Quatsch. Aber das gefällt Gott. Und dann fragt er sich, ja, wie mache ich das denn? Ich denke mir da so gerade, wie Gott darüber denkt. Wie denn? Und dann hat Willi wieder seine Feinde gesegnet und sagt Gott zu Willi, das gefällt mir. Das machen wir. Wir segnen. Und weißt du was, Willi? Das mache ich durch einen von meinen Leuten, durch dich. Segne ich deine Feinde. Und durch dich segne ich auch deine Familie. Und durch dich deine Nachbarn. Und durch dich deine Klassenkameraden, Kommilitonen. Du wirst zum Segen. Gott segnet durch seine Leute. Ruth findet Schutz unter den Flügeln Gottes. Das sagt ja der Boas zu ihr. Mach mal zurück, bitte. Du hast Zuflucht gesucht unter den Flügeln Gottes. Und wer gibt ihr diesen Schutz unter den Flügeln? Das ist doch Boas. Er gibt ihr den Schutz unter seinen Flügeln, im Auftrag Gottes. Der Segen, den erfüllt der Boas selbst. indem er sie schützt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten zu sagen, okay, ich segne keine Leute mehr, wenn das heißt, dass ich selbst dran bin. Oder ich segne Leute und wenn ich merke, da bin ich aber mehr als berührt, dann bleibe ich dran und gucke, wie Gott mich da einsetzen will. Naomi sagt hinterher fast am Ende des Kapitels, oh Mann, der Herr segne den, der sich so großartig um dich gekümmert hat. Gott segnet seine Leute nicht mit einem Wellness-Tempel, sondern mit einer klaren Führung und oft durch andere. Gott ist ja so gnädig, lesen wir im Neuen Testament, er lässt sogar die Sonne scheinen und es regnet über Gläubige und Ungläubige. Aber wenn wir uns an Gott hängen und diesen Bund erneuern, seine Hand ergreifen, dann gibt er uns die Garantie, dass er uns segnet. Eine Garantie. Ich möchte, das höre ich dann häufiger, ich möchte so gerne den Segen von Gott. Ich möchte so gerne das Glück von Gott. Aber ich will mich nicht an ihn binden. Und ich will auch nicht mein Leben komplett mit ihm leben. Das würde ich schon gerne selbst. Aber das Gute, das nehme ich. Macht Gott manchmal trotzdem. Aber eigentlich gilt das Prinzip anders. Wenn wir als Christen uns an diesen Gott binden, als Menschen an diesen Gott binden und wenn wir uns ihm zuwenden und erwarten, Gott, was ist eigentlich deine Meinung über mein Leben? Was ist eigentlich dein Ziel für mein Leben? Dann werden wir diesen Segen wirklich erleben, mit Garantie. Vielleicht ist das ja heute so ein Tag für dich, zu sagen, ey, das mache ich. Ich habe es mal wieder nötig. Und ich binde mein Leben neu an Gott. Dann lass das nicht so einfach vorbeistreichen, sondern rede mit ihm und vielleicht auch mit jemand anderem. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gegenwart und dafür, dass du so gerne mit uns Hand in Hand gehen möchtest durch unser Leben. Amen.